Georg Heim. Der Dieb. Motto: Au saut, je préfère les fous dont je suis, chose est là, certaine. Baudelaire. Gott, ich schwöre dir, ich werde deinen Willen tun. Denn du bist der Herr, Herr, und ich bin dein Werkzeug für und für von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Das heißt, ja. Ja, es soll also geschehen. Ich habe dich auf den Knien gebeten, du weißt es, Nacht für Nacht hier in dem Gethsemane dieser Dachstube. Ist es möglich, Herr, so lasse diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und nun will ich mich gürten und ausfahren wie Weiland Elia gegen die falschen Priester oder wie Mose, der gegen den Reigen der Tänzer anschritt. Nicht eine mehr dieser Nächte, Herr, sonst bringst du mich um meinen Verstand und ich brauche ihn, denn du hast ein großes Werk auf meine Schultern gelegt. Er fiel nieder und verbeugte sich vor dem Engel des Herrn, der hinter dem Ofen stand, da, wo der Paletot hing, dort, wo er jetzt immer zu erscheinen pflegte. Dann stand er auf, nahm das Paket und ging. Er wusste nicht, wie es angefangen hatte. Seit einigen Jahren hatte er sich von seinen Freunden zurückgezogen in einem Anfall plötzlichen Ekels. Er war bald vergessen worden. Seine Freunde wussten nichts mehr von seinem Leben. Sah ihn zufällig mal einer im Vorübergehen, so erkannte er ihn nicht mehr. Er hatte seine Zeit mit allerlei Studien verbracht, um die Qualen seiner Melancholie zu heilen. Er war der Reihe nach Biologe, Astronom, Archäologe gewesen, alles hatte er wieder fallen lassen. Nichts hatte ihn befriedigt. Alles hatte ihn nur mit größerer Leere erfüllt. Und nun lebte er in einer großen Pension, vergraben in sein kleines Mansardenzimmer, einsam, von niemand gekannt, einer unter den vielen Einsamen dieser großen Stadt. Die Abende verbrachte er damit, dass er in den Tiefen seines Lehnstuhles dem schwindenden Lichte nachsah und den Schiffen der Wolken, die sommers mit ihrem rötlichen Kiel nach Westen reisen auf der Fahrt nach neuen, geheimnisvollen Ländern. Oder im Spätsommer, wenn die Tage des Nordwestwindes beginnen mit den großen und seltsamen Gebilden am Himmel, damit, dass er den himmlischen Tieren, die der Herbst über die grünen Weiden sandte, zusah, den großen Walfischen, den riesigen Dromedaren und dem Geschwader unzähliger kleiner Fische, die über den Ozeanen des Himmels im unendlichen Blauen verschwanden. Über alle merkwürdigen Erscheinungen machte er sich Aufzeichnungen. So sah er einmal vor einem weinroten Grunde den Teufel über einem Haufen von schwarzen Leibern, die ihn anbeteten. Ein andermal sah er eine ungeheure Fledermaus, die mit ausgespannten Flügeln an den Himmel angeschlagen zu sein schien, wie sie von den Bauern an die Türen der Scheunen genagelt wird, oder einen riesigen Dreimaster, oder Bäume auf Bergen, oder gewaltige Löwen, ungeheure Schlangen, die um die Schultern des Himmels gelegt waren, oder einen riesigen Mönch in einer schleppenden Soutane, oder Männer mit seltsamen langen Profilen, und einmal einen feurigen Engel, der mit einer großen Fackel über die Treppen des Äthers stieg. Manchmal war alles erfüllt mit einer seltsamen, fast unhörbaren Musik, wie das Brausen der Ozeane in der Dunkelheit endloser Grotten und unterirdischer Dome. Die Wolken waren sein letztes Studium gewesen, die letzte Verlockung, das gefährlichste Werk des Teufels. Eines Abends hatte er das Buch verbrannt, und wenn er nun den Sturm hörte, der abends den purpurnen Butzentauer einer Wolke über den Horizont trieb, dann schloss er die Läden, verhängte sie innen noch mit schwarzen Tüchern und versenkte sich ganz in das Dunkel und in das Schweigen. Und damals hatten die Stimmen angefangen, von fern aus einem Winkel wie aus Röhren herauf, gedämpft und müde, wie die Klagen der Toten, die unten in den Adern der Erde herumschwimmen. Er hatte sie in den ersten Wochen nicht verstanden. Aber allmählich lernte er ihre Sprache, je mehr die Stimmen über ihn Macht gewannen. Und nachdem er einmal 4 Tage gefastet und 4 Nächte gewacht hatte, war ihm die erste Erscheinung zuteil geworden. Und da zum ersten Male hatte er jenes Gefühl unendlicher Seligkeit und unermesslicher Qualen empfunden. Langsam wie Christus, der 2 Jahre in den Schrecken der Wüste ausharren musste, war er auf seine große Fahrt vorbereitet worden. Welche Leiden, welche Schrecken, welche schlaflosen Nächte, aber auch welche Hoffnungen, welche Ekstasen, welche Visionen. Nachdem sein Leib sich ganz des Fleisches entwöhnt hatte und nachdem endlich der letzte Rest animalischer Stoffe aus seinem Blute geläutert war, erfuhr er endlich in einer Nacht von einer Stimme, die über dem Meere aufging wie ein Gedonner, seine Botschaft. Ja, das Weib war das ursprüngliche Böse. Christi Werk war umsonst gewesen. Denn wie sollte er die Menschen erlöst haben, wenn sie immer wieder zurückfallen mussten in die Sünde aus Notwendigkeit, wie ein Stein zurückfällt und wäre er bis über die Wolken geschleudert worden? Wahrhaftig glichen sie den armseligen Fliegen, die aus einem Honigtopfe heraus wollen. Sie zappeln und krabbeln, aber sie kommen nicht weit. Sie müssen immer wieder herunter, unten in die Sünde, in das Süße. Und er las laut bei Markus im 15. Kapitel am 34. Vers. Und um die 9. Stunde rief Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama asabtani. Das ist verdolmetscht: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 37. Aber Jesus schrie laut und verschied: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das also war das letzte Wort Christi gewesen, und damit begrub er seine ganze Herrlichkeit. Im Grauen des Todes hatte er die letzte Wahrheit erkannt. Sein Werk war umsonst gewesen, sein Einzug in Jerusalem, seine blutige Geißelung, seine Schmerzen, der Leidensweg und die langen Stunden am dunklen Holz. Gott hatte ihn verlassen, und sein Werk war umsonst gewesen. Und das Dunkelwerden des Himmels, das Zerreißen des Tempelvorhanges, das Heraufkommen der Toten aus den Gräbern, es war nichts gewesen als die armseligen Requisiten einer schlechten und sinnlosen Komödie. Ja, und er schrie laut auf und verschied. Und er las weiter das 17. Kapitel der Offenbarung Johannes. Erstens. Und es kam einer von den 7 Engeln, die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir: Ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure, die da auf vielen Wassern sitzet. Zweitens. Mit welcher gehuret haben die Könige auf Erden und die da wohnen auf Erden trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Drittens. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah das Weib sitzen auf einem rosinfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Viertens. Und das Weib war bekleidet mit Scharlach und Rosinfarbe und übergoldet mit Golde und Edelgesteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll Greuels und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Achtens. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis und werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben steht in dem Buche des Lebens vom Anfang der Welt, wenn sie sehen das Tier, dass es gewesen ist und nicht ist, wiewohl es doch ist. Das Tier, das gewesen ist, und nicht ist, wiewohl es doch ist. Und der Tiefsinn dieser Worte machte ihn erschrecken.